sechsten keinen Respekt, bietest nicht etwa Freundschaft. Nein, stattdessen kommst du am Hochzeitstag meiner Tochter in mein Haus und bittest mich, einen Mord zu begehen. Für Geld.
Das Kulturkonzentrat auf Loro 90,2.
Ja, mit brandneuem Open Air starten wir in die Mai-Sendung vom Kulturkonzentrat. Aloha und herzlich willkommen.
Hallo und herzlich willkommen.
Mit im Studio heute meine Wenigkeit Ellen und...
Ich bin wieder da, Julia, vom letzten Mal, falls ihr zugehört habt.
Genau.
Wir freuen uns natürlich, dass ihr heute auch wieder dabei seid.
Exakt. Und wir dachten eigentlich schon, wir haben während der Sendung wunderschönes Maiwetter. Sah ja zumindest heute Morgen danach aus, aber irgendwie will der Regengott nicht, also der will uns wieder einen Streich spielen.
Aber tagsüber war es wenigstens schön.
Ja. Halbwegs. Wir hoffen, dass der Frühling trotzdem jetzt mal nach 2 Monaten einkehrt.
Ja, unbedingt. Es soll jetzt endlich ein bisschen wärmer werden.
Genau, wir wollen kein Regenwetter mehr. Ja. Julia, was sind eigentlich heute unsere Themen?
Oh, was für eine tolle Frage, danke. Also, wir haben heute Studiogäste hier, und zwar den Fachschaftsrat der Philosophie. Und wir reden mit den beiden über den kommenden Poetry Slam unter dem Titel Dead or Alive. Außerdem haben wir für euch Interviews geführt mit den Autorinnen Carola Weider und Alina Herbig. Die beiden sind Stipendiatinnenprogramms der Hansestadt Rostock. Und wir beschäftigen uns heute auch mit der wichtigen Frage, wie lebe ich ein gutes Leben. Aber wir machen erstmal weiter mit Musik.
Ja, das war Muse mit Assassin. Ihr hört das Kulturkonzentrat auf Loro 90,2. Und ich habe jetzt unsere Gäste bei uns im Studio, nämlich Mascha, Julia Bach und Anne Kalkbrenner vom Fachschaftsrat Philosophie der Uni Rostock, auch kurz provokant genannt. Hallo ihr beiden.
Hi.
Hallöchen.
Kommen wir gleich mal zu der Einstiegsfrage. Also das bekanntlich die Fachschaften einen eigenen Namen haben, weiß ja eigentlich fast jeder, aber woher kommt jetzt eigentlich euer Name?
Ja, das ist eine gute Frage. Die Sache ist, dass der irgendwie so von Generation zu Generation weitergegeben wurde und wir das gar nicht mehr so genau wissen, wie der letztendlich entstanden ist. Wir können uns das aber letztendlich irgendwie ein bisschen rekonstruieren, nämlich klar, Kant ist Philosoph und wir sind als Philosophen pro Kant und pro Philosophen und natürlich sind wir auch provokant, denn die Philosophen, die stellen die Fragen und ja, wahrscheinlich ist das irgendwie so entstanden.
Und das 2.0 ist dann irgendwann mal drangehängt worden, weil dann eben ein zweiter Provokant da war, weil sich das ja so, man wechselt sich ja so ein bisschen ab in den Positionen und dann entsteht eben ein neuer Fachschaftsrat.
Am 11. Mai findet ja nun euer Dead and Alive Poetry Slam im Peter-Weiß-Haus statt. Das ist aber nicht euer erster Poetry Slam. Wann habt ihr eigentlich angefangen, die Poetry Slams zu veranstalten? Und wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, jetzt einen Poetry Slam vom Fachschaftsrat auszumachen?
Also der erste ist im Januar 2015 hat er stattgefunden, der erste Dead and Alive Slam. Damals hat Ole-Erik Schulz, damals, vor einem Jahr, hat Ole-Erik Schulz das Ganze so ein bisschen ins Leben gerufen. Der hatte selber Poetry Slam gemacht und hat gesagt, hey, wir sind irgendwie mit dem Text in Verbindung als Philosophen. Warum sollten wir nicht mal auch einen Poetry Slam veranstalten und irgendwie eine Kulturveranstaltung schaffen, die für unsere Studierenden interessant sein könnte?
Es gibt ja mittlerweile ziemlich viele Poetry Slams, auch hier in Rostock hat sich das etabliert. Wie seid ihr eigentlich was unterscheidet euren Poetry Slam eigentlich von den anderen?
Also der Dead and Alive Slam hat schon im Namen, also wir sind ja Schrödingers Dead and Alive Slam und der Dead and Alive Slam beziehungsweise Dead or Alive Slam, wie er eigentlich heißt, ist eine Form, bei der eben Tote gegen Lebendige antreten. Das heißt, es gibt Poeten, die Menschen vertreten, die schon gestorben sind, die aber selber mal geschrieben haben. Und es gibt Poeten, die eigene Texte vortragen. Und das ist eine Form, die es schon häufiger gibt, aber in Rostock gab es die eben noch nicht. Und da wir Philosophen sind und dass Schrödingers Dead and Alive Schrödingers Katze ein Experiment ist, ich kann das nicht weiter erläutern, ich bin da nicht so firm drin, aber wir haben gedacht, das passt irgendwie ein Gedankenexperiment als Namen und deswegen ging es dann, wurde es dann der Schrödingers Dead and Alive Slam.
Anne, ich weiß, dass du beispielsweise auch mal öfter bei Poetry Slams mitmachst. Wie entstehen denn deine Texte? Nimmst du überhaupt eigene Texte und welche Art von Inspirationen hast du eigentlich oder woher nimmst du die?
Ich schreibe vor allen Dingen darüber, was mich irgendwie wütend macht oder was mich beschäftigt. Ich habe beim Klimaslam zum Beispiel mitgemacht und habe da gewonnen. Der ist vom Energieministerium, Energie und Infrastruktur, glaube ich, weiß ich nicht genau. Aber jedenfalls haben die einen Slam veranstaltet und das fand ich sehr wichtig, das Thema. Also es liegt mir selber am Herzen und ich würde niemals einen Text über was schreiben, was mir nicht selber am Herzen liegt. Also irgendwas einfach nur Quatschiges ist jetzt nicht so mein Ding. Zuletzt habe ich über Schönheit geschrieben, weil eine gute Freundin von mir gestorben ist. Und ja, ich schreibe vor allen Dingen Texte über Dinge, die mich wirklich bewegen.
Wie wichtig ist es euch eigentlich, dass eure Texte verstanden werden? Oder dürfen die auch mal verwirrend sein, beziehungsweise sollen sie sogar verwirrend sein?
Ja, die Sache ist, man weiß ja vorher sowieso nicht, wie es beim Publikum ankommt. Es sind ja viele verschiedene Leute mit unterschiedlichsten Hintergründen da und deshalb kann man das vorher sowieso nie einschätzen. Und letztendlich ist beim Text ja das Wichtigste, was jeder selbst draus macht und für sich mitnimmt. Und dann ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn es mal zum Grübeln anregt. Und es ist immer schön zu sehen, wenn dann so die Grüppchen den Raum oder die ja, Veranstaltung verlassen und sich miteinander über die Texte unterhalten. Und deshalb ist das letztendlich so die Quintessenz, die zählt und gar nicht, wie verständlich die Texte letztendlich sind.
Ja. Müssen Poetry Slam Texte für euch eigentlich immer eine Pointe haben, damit sie das Publikum erreichen?
Ich habe mittlerweile auf vielen Poetry Slams so viele verschiedene Texte gehört, dass ich sagen kann, eine Pointe hilft natürlich, weil sie irgendwie nochmal den Finger drauf legt, worauf soll das Ganze hinauslaufen. Aber Texte können tatsächlich auch funktionieren, ohne eine Pointe zu haben und das tatsächlich als Stilmittel einsetzen.
Ja, also ich denke, es gibt durchaus auch Leute, die konfuse Texte schreiben, dass dann irgendwie vielleicht auch eine Pointe nicht weiter helfen würde, sage ich jetzt mal. Also das ist schön, das sind auch sehr interessante Sachen, weil man eben, so wie Mascha schon gesagt hat, da einfach ja, zum Grübeln angeregt wird und dann braucht es eben vielleicht auch gar nicht unbedingt eine Pointe. Für mich ist das wichtig, also ich brauche eine Pointe bei meinen Texten, weil ich sonst auch das Gefühl habe, die Message, die ich rüberbringen will, die kommt gar nicht richtig an, wenn ich keine Pointe hätte, ne? Also für mich ist das, für meine Texte ist es wichtig.
Ja, klar, verständlich. So, das war jetzt schon mal viel Information. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Musikpause und zwar mit Casper, Der Druck steigt. Das war ein Musikwunsch von Anne. Ja, und nach der Musikpause hören wir uns dann wieder mit den Leuten vom Fachschaftsrat Philosophie der Uni Rostock. Ja, das war Casper mit Der Druck steigt, ein Musikwunsch von einem unserer Gäste, nämlich Anne. Ihr hört das Kulturkonzentrat auf Loro 90,2 und bei mir sind immer noch unsere Studiogäste, nämlich Provokant, der Fachschaftsrat Philosophie der Uni Rostock. Machen wir doch mal gleich weiter mit der nächsten Frage. Wenn man so bei Poetry Slams ist, dann ist ja ein ganz wichtiger Teil die Inszenierung von den Texten. Und wie wichtig ist eigentlich euch selbst die Inszenierung und wie ist da auch so der Anteil zwischen literarischer Gattung, also dem Text und der Darstellung?
Ja, das ist ganz interessant oder ganz spannend, gerade beim Dead in the Life Slam, weil da ja besonders die Texte, die schon von toten Autoren sind, anders irgendwie vorgetragen werden. Häufig ist es eine andere Gattung, häufig ist es irgendwie in einem anderen Kontext entstanden und braucht dann eine ganz andere Inszenierung. Und dann ist es schon sehr wichtig, dem auch gerecht zu werden. Und letztendlich macht das ja auch Poetry Slam aus, dass der Slammer oder die Slammerin mit der Stimme arbeitet, mit Körpersprache arbeitet und irgendwie dem Text nochmal so ein bisschen mehr gibt und das Ganze speziell macht.
Ja, ich denke, also es gibt auch Texte, die durchaus, also man hat auch manchmal Menschen, die sich einfach nur hinsetzen und ihren Text lesen und das kann auch gut funktionieren. Ich denke, es kommt immer auch auf den Slammer selbst an, also was das so für ein Typ ist. Ich wäre jetzt nicht so der Typ zum Beispiel, der groß mit Gesten arbeiten würde, mit irgendwie, weiß ich nicht, groß theatralem Spiel, so, das bin ich einfach nicht. Und ich denke, jeder Slammer muss real bleiben auf der Bühne, damit der Slam Text gut rüberkommt.
Poetry Slam Texte werden ja eigentlich hauptsächlich nur live vorgetragen. Meint ihr, solche Slam Texte würden jetzt die Wirkung verlieren, wenn man sie halt nur liest, wie zum Beispiel in einem Buch?
Glaube ich nicht. Also auch da kommt es auf den Text an. Aber wenn man zum Beispiel der letztjährige, war das letztes Jahr, 2015 oder 2014, ich weiß nicht genau, der Slam, also Deutschland, der deutsche Meister im Slam, Lars Ruppel, ich glaube, das war 2015, ich bin aber nicht ganz sicher, der hat ein Buch rausgebracht und der schreibt über Redensarten. Und seine Texte lesen sich eigentlich genauso fantastisch im Buch, wie er sie auf der Bühne vorträgt. Es gibt aber durchaus auch Texte, wo ich sage, da ist einfach die Inszenierung so wichtig, dass da einfach eine Menge verloren gehen würde, wenn das in einem Buch präsentiert werden würde. Es gibt interessanterweise von... ich komme gerade auch nicht auf den Namen. Ich habe es nicht so mit Namen. Von einem Slammer gibt es, der hat ein Konzept entwickelt, bei dem eine CD immer beiliegt bei dem Buch. Das heißt, man kann sich die Texte anhören und kann sie gleichzeitig lesen. Ich denke, das ist für so Texte, die einfach die Inszenierung brauchen, im Sinne von einer bestimmten Stimmfarbe oder Druck hinter der Stimme an bestimmten Stellen. Das ist so eine gute Mittellösung, sage ich jetzt mal.
Am 11. Mai findet ja nun euer Dead and Alive Poetry Slam statt. Erzählt doch mal abschließend noch mal ein bisschen was darüber. Also euer Thema lautet ja tierisch. Wie seid ihr eigentlich jetzt auf das Motto gekommen?
Ja, wir saßen eines Abends im Fachschaftsrat beisammen, wie wir das nun mal einmal die Woche machen, und unterhielten uns darüber, dass wir diesen Dead and Alive Slam gerne veranstalten würden. Und dann kamen wir irgendwie so ins Schnacken über den Namen und letztendlich ist das Gedankenexperiment, von dem Anne schon gesprochen hat, ja Schrödingers Cat. Und dann kamen wir drauf, dass Anne eine Katze hat und irgendwie wollten wir was damit machen. Und dann war es irgendwie letztendlich klar, gut, auf Katzen muss man es nicht unbedingt limitieren. Wir machen es einfach tierisch. So, wir nehmen das mit. Wir gehen zurück zu den Ursprüngen unseres Mottos. Schrödingers Cat, Schrödingers Dead and Alive Slam, und dann war es auch schon geboren und wir waren damit alle sehr glücklich und hatten viel Freude dran.
Ja, verrückte Idee, ja. Wie man halt so auf Ideen kommen kann. Ja, und damit ihr jetzt nochmal so einen kleinen Vorgeschmack auf den Schrödingers Dead and Alive Poetry Slam bekommt, hat Anne uns einen Text mitgebracht, den sie jetzt hier live im Studio vortragen wird. Du kannst ja vorher nochmal sagen, welcher Text das ist, und dann kannst du direkt loslegen.
Ja, also das ist eine Fabel, denn der Dead and Alive Slam bietet ja eben die Möglichkeit, auch fremde Texte zu lesen, und deshalb habe ich heute einen fremden Text mitgebracht, und zwar die Fabel Die fliegende Schildkröte, kommt aus dem Arabischen und hört sich wie folgt an. Auf einem Feld, nahe bei einem Brunnen, lebten zwei Vögel und eine Schildkröte in guter Gesellschaft beisammen. Da begab es sich, dass es lange nicht geregnet hatte, sodass der Brunnen versiegte und die Erde dürr und trocken ward. Die Vögel besprachen sich, an einen anderen Platz zu fliegen, wo es nicht an Wasser mangelte, und gingen zur Schildkröte, um Urlaub von ihr zu nehmen. Diese gab ihnen zur Antwort: »Ich weiß, dass ihr das Wasser nicht entbehren könnt, also tut, was euch so notwendig erscheint. Aber mir Armen, die ich doch im Wasser leben muss, wie wird es mir ergehen? Ich bitte euch, tut mir den Gefallen und nehmt mich mit.« Das sagten ihr die beiden Vögel zu. »Aber pass auf, wenn wir dich mit uns nehmen, so darfst du mit niemandem sprechen, wer uns auch begegnet. Und fragt dich jemand, so hüte dich, ihm zu antworten.« Die Schildkröte versprach's. »Also«, sagten die Vögel, »nimm dir einen kleinen Ast in deinen Mund und den halt fest mit deinen Zähnen. Ich will das eine Ende in meinen Schnabel nehmen und mein Gesell das andere. Und so tragen wir dich fliegend durch die Luft bis hin zu dem neuen Platz, den wir gefunden haben.« Und so geschah es auch. Doch als sie nun mit der Schildkröte hoch durch die Lüfte flogen, da sahen sie, wie die anderen ihres Geschlechts das gewahr wurden und ein großes Geschrei erhoben. »Schaut und seht«, riefen sie, »welch ein Wunder! Da fliegt die Schildkröte wahrlich durch die Luft!« Als das die Schildkröte hörte, gab sie voreilig eitle Antwort. »Jawohl, da flieg ich, wenn's euch auch noch so ärgert!« Aber kaum hatte sie ihren Mund aufgetan, da entwischte ihr das Holz aus den Zähnen und sie fiel nieder auf die Erde und war tot. Wer dem guten Rat guter Freunde nicht folgen will, dem sei dies eine Lehre.
Ja, ihr habt das gehört. Immer schön auf eure Freunde hören. Mhm. Vielen Dank, Anne, dass du das jetzt hier nochmal vorgetragen hast für uns.
Gerne.
Und wer jetzt Bock bekommen hat, der Schrödinger Dead and Alive Poetry Slam findet am 11. Mai um 20 Uhr im Peter-Weiß-Haus statt. Ja, Mascha, Anne, ich danke euch, dass ihr da wart. Hat mich sehr gefreut.
Sehr gern. Uns auch.
Und es geht jetzt erstmal weiter mit Musik, und zwar The Killers mit Mr. Brightside.
Ja, das war Mr. Brightside von The Killers. Und eben waren ja die nette Mascha und die nette Anna vom Fachschaftsrat Philosophie der Uni Rostock bei uns und haben über ihren Schrödingers Dead and Alive Poetry Slam am 11. Mai geredet. Und ich gebe jetzt nochmal an euch ein bisschen Werbung. Falls ihr Lust habt, bei diesem Poetry Slam mitzumachen, dann meldet euch unter fachschaft.philosophie@uni-rostock.de. Es können eigene Texte vorgetragen werden oder Texte von bereits toten Autoren. Also das ist die einzige Bedingung, und natürlich zum Motto tierisch.
Sehr verlockend. Auf jeden Fall.
Ja, kann man nur empfehlen.
Ja.
Aber wir machen jetzt erstmal weiter mit dem nächsten Thema, denn diese Woche haben wir für euch ein paar Impressionen zu einer Lesung aus dem Kunstverein zu Rostock gesammelt. Dort fand eine Lesung aus dem Stipendienprogramm der Hansestadt Rostock statt, und wir stellen euch jetzt eine der Autorinnen vor.
Wildnis und Vergehen. So lautet der Titel der Lesung im Rahmen des Stipendienprogramms der Hansestadt Rostock, die am 26. April im Kunstverein zu Rostock stattfand. Die Autorinnen Alina Herbig und Carola Weider, die das begehrte Stipendium bekommen haben, stellten an diesem Abend ihre aktuellen Romanprojekte vor. Nach der Lesung haben wir uns mit der Stipendiatin Carola Weider ein bisschen näher über ihre Person und ihre Arbeit unterhalten.
Und ich komme eigentlich aus Berlin. Ich bin dort aufgewachsen und lebe halt seit einem Jahr in Greifswald. Ja, und ich habe mich beworben hier für dieses Stipendium in Rostock und hatte halt das Glück, ausgewählt zu werden, und habe mich sehr darüber gefreut. Also wir hatten die Möglichkeit, hier 2 Monate lang an unseren Texten zu arbeiten. Es war für mich auch vorab schon klar, womit ich mich beschäftigen werde. Es war nicht der Text, mit dem ich mich beworben habe. Also ich habe vorher natürlich in Berlin andere Sachen fokussiert als dann hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und es ist ja auch für dieses Stipendium hier irgendwie notwendig, dass man sich entweder mit den Belangen der Region, also irgendwie thematisch damit auseinandersetzt, oder beziehungsweise hier in der Region lebt, in Mecklenburg.
Sowohl Alina Herbig als auch Carola Weider haben an einer Geschichte gearbeitet, die in der ländlichen Gegend spielt. Carola hat uns auch dazu Genaueres verraten.
Also die Hauptfigur, dieser Rudolf Mandl, ist ein Jäger, ein Förster ist er, und hat noch so gewisse andere Leidenschaften. Also er führt praktisch ein Doppelleben. Einmal auf der Jagd begegnet er also einer Frau. Es ist eine Szene, also so, wo er sich entscheiden muss, was er mit der Frau macht, und er entscheidet sich, sie nach Hause zu bringen. Das ist eine Weile lang nicht ganz klar, und lernt dann auf diesem Weg die Familie von ihr kennen, also ihren Mann und ihre fast erwachsene Tochter, und fühlt sich dann so gewissermaßen in diesen Haushalt ein. Und es kommt dann so, dass diese Familie, Mutter, Vater, Tochter, praktisch irgendwie auf gewisse Weise abhängig werden, und irgendwann wird das dann rauskommen, was mit ihm ist. Und das möchte ich jetzt noch nicht so weiter verraten.
Das klingt nach einer sowohl spannenden als auch verwirrenden Geschichte. Da kommt auch die Frage auf, wie Carola auf diese Story gekommen ist und woher sie ihre Inspiration genommen hat.
Naja, ich sagte ja vorhin schon, dass mich die Themen irgendwie gefunden haben, ne? Und dann, wie gesagt, dann bin ich auf dieses Thema dieses sogenannten Rosa Riesen gestoßen, dieses Serienmörders da aus Belitz. Und dass mir eine Bekannte oder Freundin ihre Geschichte erzählt hat und hat mir dann praktisch von ihrem Vorleben erzählt. Und sie war verheiratet mit einem Förster, der dann sagte, dass er nachts auf dem Stand ist und stattdessen bei den Frauen dort in der Umgebung nachts Unterschlupf gefunden hat. Und sie war wohl die Einzige, die das nicht wusste. Ja. Also ich schreibe nicht so gerne über Sachen, die völlig, völlig erfunden sind. Das mag ich nicht. Also irgendwie müssen die Sachen irgendwas mit mir zu tun haben. Ich mag das eher, mir das dann auszumalen und ja, darüber zu fantasieren, als mir halt komplett was auszudenken.
So viel erstmal zu Carola Weiders neuem Roman. Zuletzt hat sie uns noch verraten, woher der Veranstaltungstitel Wildnis und Vergehen kommt und in welchem Verhältnis er eigentlich zum Roman steht.
Jeder hat praktisch irgendwie so Worte eingeworfen, Titel, was ihm dazu so in den Sinn kam. Nun kannte ich die Texte von Alina Herbing nicht und sie meine nicht. Insofern war es ein bisschen schwierig, wo wir das da irgendwie übereinbringen. Und dann, während Herr Gabler unsere Texte beide kannte und dann hat er praktisch unsere Einwürfe zu dieser Sache gemacht, zu Wildnis und Vergehen.
Wie ich finde, sehr passender Titel für beide Lesungen, sowohl von Alina Herbing als auch Carola Weider. Carola Weiders aktuelles Romanprojekt, von dem sie uns jetzt gerade auch erzählt hat, heißt übrigens Waldrauschen und erscheint demnächst. Also schon mal ein Exemplar sichern. Wir machen jetzt aber erstmal weiter mit Musik und zwar gibt's jetzt Cherry Pie von Katzenjammer.
Ja, das war ein bisschen gute Laune-Musik zu diesem scheinbar Regenwetter. Wir hoffen immer noch auf den Frühling. Cherry Pie von Katzenjammer. Sag mal, du Julia, weißt du eigentlich, wie man ein gutes Leben lebt?
Naja, schwierige Frage, habe ich eigentlich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber das kommt, glaube ich, auch drauf an, wie man ein gutes Leben definiert. Ist es jetzt nur, dass man einmal am Tag glücklich ist oder die ganze Zeit glücklich ist? Was macht einen glücklich? Wie definiert man das? Ich war jetzt gerade glücklich, als wir dieses Lied gespielt haben und ja, nach der Sendung werde ich auch glücklich sein. Also habe ich damit jetzt ein gutes Leben gelebt?
Ja, da rätselt man ja immer so ein bisschen drüber rum, egal ob man jetzt irgendwie Ratgeberbücher liest oder irgendwelche Workshops mit Motivationstrainern besucht oder vielleicht auch mal der ein oder andere Besuch beim Seelendoktor, man weiß es nicht. Aber unsere Mitmacherin Miri hat sich mal mit Dr. Albert Kitzler unterhalten, der hat sich nämlich mit der Frage beschäftigt.
Unter dem Motto Rostock philosophiert, was ist ein gutes Leben und wie bitte geht das? Fanden vom 19. bis 30. April 2016 in Rostock die ersten philosophischen Tage statt. Im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe stellte Dr. Albert Kitzler seine beiden Bücher »Wie lebe ich ein gutes Leben? Philosophie für Praktiker« und »Philosophie to go – große Gedanken für kleine Pausen« vor. Was wir heute noch von den Philosophen der Antike, wie zum Beispiel Seneca, Konfuzius oder Epikur lernen können, verriet er uns im Interview.
Also das sind ganz herausragende Autoren, die sehr praxisnah geschrieben haben, sehr einleuchtend und ich finde auch sehr tief gedacht haben. Und sie haben Formulierungen gefunden, die gerade auch für Menschen in unserer heutigen Zeit sehr weiterführend, sehr hilfreich, sehr bedenkenswert sind.
Aber warum stützt sich Dr. Kitzler gerade auf die großen Philosophen der Antike?
Wie lebe ich gut? Was mache ich hier aus der Zeit, die mir verbleibt? Wie mache ich das Beste daraus? Diese Frage war immer leitend für mich. Und da fand ich die besten Antworten bei den Alten. Und zwar finde ich, die haben alles Wesentliche gesagt, was wir brauchen, um gut zu leben. Und zwar in einer Tiefe und Klarheit, die eigentlich seit der Antike nicht mehr erreicht worden ist. Nietzsche sagte einmal, die Weisheitslehre, also die Lehre über das gute Leben, hätte seit Epikur keinen Schritt vorwärts getan, sondern eher 1000 Schritte zurück. Und das finde ich auch. Ich meine, diese große Tradition ist in Vergessenheit geraten.
Nun sind die Schriften von Epikur oder Seneca schon über 2000 Jahre alt. Kann man diese alten Weisheiten überhaupt in unseren Lebensalltag übertragen?
Die Philosophie beschäftigt sich immer mit denselben Fragen, genau wie der Mensch sich mit denselben Fragen. Also vor 3000 Jahren wollte der Mensch auch glücklich werden. Also die Fragen waren die gleichen. Und da die Natur des Menschen sich auch nicht verändert hat, sind diese Antworten so wertvoll, die Alten gefunden haben. Und man kann sie auch mal wiederfinden. In den vielen neuen Lebensratgebern, die man sucht, findet man etwa nicht neue Antworten, sondern es ist wieder die Darstellung derselben Ansätze. Man könnte die alte Weisheit in jedem modernen Lebensratgeber nachweisen, da steht's. Aber eigentlich sind die schlechter. Beispielsweise von der gegenwärtigen Literatur denken Sie nicht, dass da irgendetwas von 20, 30 Jahre alt wird. Aber die großen Schriften Epikurs oder Seneca, sie sind schon 2000 Jahre alt und sie werden noch 2000 Jahre älter. Warum? Weil sie in ihrer Substanz, in ihrer Tiefung, in ihrer Klarheit eine großartige Verdichtung und großartige Höhe erreicht haben, die sie so aktuell macht. Und deshalb haben sie auch überhaupt überlebt, weil sie allen Menschen in verschiedenen Kulturen und in verschiedenen geschichtlichen Epochen immer etwas sagen konnten.
Zum Schluss verriet uns Dr. Kitzler noch, wie man nun ein gutes Leben lebt.
Worum es geht, ist, eine innere Ausgeglichenheit zu erreichen. Und die innere Ausgeglichenheit heißt eigentlich die Ausgeglichenheit von all dem, was in unserer Seele rumschwirrt. Und das Problem ist gerade, dass sie ganz vieles dort finden. Widersprüchliches, Wertvolles, Hinderndes. Und das in eine Ausgeglichenheit zu bringen, das ist eigentlich eine Lebensaufgabe. Es geht nicht darum, irgendetwas zu schaffen, sondern es kann auch eine Kleinigkeit sein, die man dazulernt und die einem das Leben freudvoller gestalten lässt. Innere Ausgeglichenheit, die Geborgenheit in sich selbst, die gilt es zu suchen. Wenn Sie die haben, dann haben Sie sicherlich sehr viel gewonnen. Auf drei Ebenen müssen Sie erfolgreich sein, dann müssen Sie Fortschritte machen. Im Umgang mit der Welt, mit dem Schicksal, im Umgang mit den anderen Menschen und im Umgang mit sich. Wenn Sie dort Frieden gestiftet haben, dann haben Sie alles erreicht.
Ah, wow. Und na, jetzt bin ich auf jeden Fall erleuchtet und das leuchtet auch irgendwie ein. Jetzt wissen wir erstmal, wie man ein gutes Leben lebt. Und wenn ihr das genauer wissen wollt, dann kauft euch doch zum Beispiel seine Bücher, die er jetzt vorgestellt hat, die da heißen Wie lebe ich ein gutes Leben? Philosophie für Praktiker und Philosophie to go. Gedanken für die kleine Pause. Diese Stücke sind jetzt beide beim Patloch Verlag erschien. Wir haben jetzt, glaube ich, erstmal genug herumphilosophiert und machen jetzt erstmal weiter mit Musik.
Das war Sleep Alone in the Dark Times Mix von Bad for Lashes und wir machen nun weiter mit den Kulturnews. Oscar-Gewinnerin Alicia Vikander übernimmt die Rolle der Lara Croft in der Neuverfilmung der Tomb Raider-Reihe. Das berichten das Magazin Vanity sowie der Hollywood Reporter. Lara Croft ist ursprünglich eine Computerspielfigur, die nach geheimen Schätzen und Relikten sucht und dabei gegen allerhand Bösewichte kämpfen muss. Vikander, die durch The Danish Girl bekannt wurde und dafür auch den Oscar als beste Nebendarstellerin bekam, beerbt somit Angelina Jolie, die durch die Tomb Raider-Filme einen internationalen Bekanntheitsgrad erreichte.
Russland verweigert dem israelischen ESC-Teilnehmer Hovi Star die Einreise. Dieser Vorfall geschah bereits vor 2 Wochen, als Star zu einem Auftritt in einer Fernsehshow nach Moskau reiste. Grund dafür ist wohl, dass Hovi Star homosexuell ist. Laut eigenen Angaben hätten ihn die Beamten bei der Passkontrolle die Einreise verweigert, Seiten aus seinem Reisepass herausgerissen und dann über ihn gelacht. Das Verhalten der Beamten sorgte bei den Fans vom Eurovision Song Contest für großen Aufruhr. Besonders, weil der russische ESC-Teilnehmer Sergei Lazarev sehr gute Chancen hat, den Wettbewerb zu gewinnen, der dieses Jahr in Stockholm stattfindet. Somit könnte der Musikwettbewerb, der eigentlich für Toleranz und Vielfalt steht, kommendes Jahr in Russland stattfinden.
Arne Elsholz, die deutsche Synchronstimme von Tom Hanks, ist tot. Er starb bereits am letzten Dienstag, wie die Agentur Sprecherdatei der deutschen Presseagentur bestätigte. Elsholz zählte zu den bekanntesten deutschen Synchronstimmen. Neben Tom Hanks synchronisierte er auch Bill Murray in und täglich grüßt das Murmeltier und Kevin Klein in Ein Fisch namens Wanda.
Es ranken sich ja so allerhand Mythen um die berühmte Mona Lisa von Leonardo da Vinci. Jetzt tauchte eine neue überraschende These auf. Für die Mona Lisa sollen angeblich ein Mann und eine Frau Modell gestanden haben. Das zumindest glaubt Direktor Silviano Vincetti. Nach seiner Theorie standen zum einen Lisa Gerardini, bekannt als Mona Lisa del Giocondo, sowie Gian Giacomo Caprotti, genannt Salai, für Da Vinci Modell. Wir haben alle Gemälde Leonardos untersucht, in denen Salai Modell stand, und sie mit der Mona Lisa verglichen. Bestimmte Details stammen perfekt überein. Leonardo bediente sich also zweier Modelle und ergänzte den Rest aus seiner eigenen künstlerischen Fantasie, sagte Vincetti im Interview. Da Vinci sei generell von androgenen Typen fasziniert gewesen. Leonardo da Vinci lebte von 1452 bis 1519 und war einer der bedeutendsten Maler, Wissenschaftler und Denker der Renaissance.
Eine bislang unbekannte Halbschwester der verstorbenen Pop-Ikone Prince erhebt nun Anspruch auf sein Erbe. Das berichtet die amerikanische Promi-Website TMZ.com. Da Prince selbst kein Testament hinterlassen hat, erheben nun schon 7 Personen einen Anspruch auf sein Erbe. Dasselle Gresham Johnston, so der Name der angeblichen Halbschwester, habe sich bis Montag bei dem zuständigen Nachlassgericht in Minnesota gemeldet. Sie behauptet, von derselben Mutter wie Prince abzustammen. Einige von Prince' Geschwistern hätten erst vor wenigen Tagen von ihrer Existenz erfahren. Prince, der am 21. April überraschend verstarb, hinterlässt ein Vermögen von hunderten Millionen Dollar sowie eine Vielzahl an unveröffentlichten Songs. Ja, das wären die Kulturnews und wir machen gleich weiter mit den Veranstaltungstipps in Rostock für den Monat Mai.
Metal-Fans, aufgepasst! Die Death-Metal-Legende Cannibal Corpse kommt am Herrentag, also dem 5. Mai, in den Mau-Club Rostock. Support sind zum einen die brasilianische Death-Metal-Band Chrism und zum anderen die norwegisch-italienische Death-Metal-Band Hideous Divinity. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr.
La Belle Saison spielt in Frankreich in den 70er Jahren. Die junge Delphine zieht nach Paris, um dem Provinzleben zu entkommen. Kaum in Paris angekommen, lernt sie eine Gruppe von Frauen kennen, die sich für die Frauenrechte stark machen. Darunter auch die extrovertierte Carole, mit der Delphine eine Liebesbeziehung beginnt. Jedoch erkrankt plötzlich Delphines Vater und sie muss zurück in die Provinz, um auf dem elterlichen Bauernhof zu helfen. Carole folgt ihr, doch werden sie relativ schnell mit der Realität konfrontiert. La Belle Saison läuft ab dem 5. Mai immer um 16 und 19 Uhr im Livou im Bahnsdorfer Weg.
2014 widmete die Band Der singende Tresen dem Widerstandskämpfer und Revolutionär Erich Mühsam, der zu Zeiten des NS-Regimes gelebt hat, das Album Mühsam Blues, eine Mischung aus Jazz, Punk und Chanson, dankeschön. Daraufhin brachten die beiden Bandmitglieder Manja Prekels und Markus Lister aus auch das Mühsam Lesebuch, das seid ihr Hunde wert, heraus. Nun präsentieren der singende Tresen ihre Platte und ihr Buch am 7. Mai um 20 Uhr im Peter-Weiß-Haus als eine Mischung aus Lesung und Konzert.
Songs from the Bottom Volume 1, so der Titel des lang ersehnten Akustikalbums von Jochen Diestelmeier, Frontmann der Band Blumfeld. Diestelmeier hatte bereits auf seiner Lesereise zu seinem Debütroman Otis das Publikum mit Performances zu einigen seiner Lieblingslieder verzückt. Nun präsentiert er sein Album am 13.05. um 20 Uhr im Zwischenbau Rostock.
Vom 19. bis zum 22. Mai findet das 13. Fischfestival im Rostocker Stadthafen statt. Seit 2004 wird das Beste, was Deutschland an Kurzfilmen, Musikvideos, Nachwuchstalenten, Spielfilmen und dergleichen zu bieten hat, präsentiert. Darunter die Kategorien Junger Film, Popfisch, Seesterne und Off Denmark, in der das diesjährige Partnerland Dänemark zeigt. Das ist mehr als nur Olsenbande und Smørrebrød zu bieten hat. Dazu wird am 19. Mai noch der Medienkompetenzpreis verliehen, der innovative Medienprojekte mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen prämiert. Das waren die Veranstaltungstipps für den Monat Mai.
So, und wo wir gerade bei Prince und seinen Erben waren, es gibt da so eine verrückte Fußballertheorie. Vielleicht hast du schon mal von der gehört.
Ich glaube, du hast mir das erzählt, ja.
Ja, das muss ich aber jetzt auch nochmal den Zuhörern erzählen. Ja. Es gibt diesen Fußballspieler, Aaron Ramsey nennt sich der gute Mann. Er spielt bei Arsenal London und war mal Kapitän der walisischen Nationalmannschaft. Und es wird behauptet, dass immer, wenn er ein Tor schießt, kurz danach ein Promi stirbt. Oh. Zu seinem bekanntesten Opfern, nenne ich es mal, gehören unter anderem Whitney Houston, Paul Walker, auch David Bowie, der Anfang des Jahres verstorben ist, Alan Rickman, der Severus Snape Darsteller oder auch bekannt aus Robin Hood, wo er den Sheriff gespielt hat, Nancy Reagan, die Frau des verstorbenen US-Präsidenten Ronald Reagan, aber auch Osama Bin Laden und Muammar Gaddafi. Ja, fragt sich eigentlich, ob kurz bevor Prince gestorben ist, er auch ein Tor geschossen hat.
Das wollen wir ihm mal nicht wünschen. Aber ob er das auch selber weiß von dieser Theorie?
Na, also die sozialen Medien machen da schon einen ganz schönen Heckmeck draus und die glauben, dass das ein Fluch ist, den er da zu Lasten hat. Naja, aber wir haben jetzt gerade sehr viel über Prince geredet und könnten zu seinen Ehren jetzt auch einen Song spielen, machen wir aber nicht. Das haben uns andere Sender und TV-Shows schon zu Genüge abgenommen. Stattdessen gibt's jetzt System of a Down mit Chop Suey auf die Ohren.
Das waren System of a Down mit Chop Suey. Wir sind jetzt auch schon fast am Ende der Sendung. Allerdings ist jetzt noch Harry von der Dada-Sendung da, der euch gerne noch etwas über den Dada-Sonntag erzählen möchte.
Also zur Richtigstellung nicht Dada-Sonntag, sondern Son-Dadag. Wir haben das Wort Dada einfach in den Sonntag mit reingebaut. Im Sächsischen ist das ja auch kein Problem, da kann man das T auch etwas weicher sprechen. Also Son-Dadag ist der 29. Mai. Wir hatten ja, als Dada 100 wurde im Februar, gesagt, wir machen Dada-Tertial, 4 Monate Dada mit Höhepunkt. Und das ist der 29. Mai, wo wir die Frieda hier zum Dada-Ort verwandeln werden. Das heißt, am Sonntag um 16.16 Uhr beginnen wir mit diversen musikalischen Video-, Sprech- und Film-Dada-Aktionen, das ist das genaue Programm, sind wir noch am Arbeiten. Dada ist ja immer ein bisschen planlos, man muss eigentlich erst kurz vorher wissen, was man eigentlich will. Aber wir arbeiten schon eine Weile dran. Wer dieses Frieda-Studio und dieses Frieda-Foyer kennt, sieht, dass da peu à peu sich was verändert. Wir haben da also schon ein bisschen Dada-Installation im Foyer laufen. Jetzt sind wir dabei, die Technik zu installieren. Im Hof wird es eine Videoinstallation geben. Es gibt eine Erstaufführung der Ursonate von Kurt Schwitters mit einem Weimarer Dada-Interpreten. Und das Livu hat sich bereit erklärt, einen Film zu spielen, den man wirklich auch nur im Zusammenhang mit Dada verkraften kann. Forbidden Rooms, eine Neuerscheinung aus dem April diesen Jahres, der sozusagen auch seine Erstaufführung in Rostock hat. Also Sonn-Dadak ist etwas von Dingen, die es in Rostock bisher nicht gab. In der Hinsicht sage ich, kommt vorbei, Eintritt frei. Es kann nicht schaden, mal was zu erleben, was man sonst in Rostock nicht sehen kann.
Das klingt doch aber nach einem guten Plan, oder?
Und das ist diesen Sonntag?
Nein, der 29.05., der letzte Sonntag des Mais.
Also, ihr habt es gehört, am 29. Mai kommt alle zu Frieda, Friedrichstraße 23. Und dann könnt ihr ein buntes Programm zum Sonntag.
Habe ich genau.
Ja. Ich habe es richtig ausgesprochen. Yay. Erleben. Ja. Das war's auch schon wieder mit der Sendung. Oh, alle sind traurig.
Oh,
genau,
ja.
Danke. Eine Tüte Mitleid. Unsere nächste Sendung ist wieder am 7. Juni mit hoffentlich besserem Wetter. Hier kommen jetzt gleich die Leute vom Sonic Superstar für uns. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend.
Ich natürlich auch.
Und wir hören uns das nächste Mal.
Tschüss.
Und jetzt hört ihr noch Flyleaf mit Fully Alive.